Ich freue mich mal wieder, Entschuldigung, hier bei Ihnen zu Besuch zu sein. Wenn man die Räume gebaut hat und keine Leute da waren, ist die Gebäude leer. Anders sieht es aus, wenn Menschen darin sind und wenn man durch die Reihe schaut und noch einer der anderen Gesicht erkennt, freut man sich zweimal und genießt auch die Gemeinschaft. Das Thema Himmel ist dermaßen aktuell. Ich habe sie bei uns auch gehalten, diese Predigt. Und ihr dürft natürlich nicht das Neueste vom Neuesten erfahren, sondern das, was wir auch schon mal gehabt haben. Dass es aktuell ist, merke ich, dass es öfters wiederholt. Und wenn es wiederholt wird, dann heißt das, es ist äußerst wichtig. Es geht nämlich um uns. Beginnen wir die Predigt mit einer Geschichte. Und so wie ich das gern habe, ich möchte die Geschichte nicht selbst vorlesen. Darf ich bitten, dass Renate sie vorliest? Ja.
In einem Zugabteil saßen sich ein Herr und eine Dame gegenüber. Die Dame war sehr interessiert, las sehr interessiert in einem Buch. Nach längerem Zusehen hatte der Herr schließlich herausgefunden, dass es sich um eine Bibel handelt. "Entschuldigen Sie bitte", sprach der Herr die Dame an, "warum lesen Sie eigentlich ausgerechnet die Bibel?" "Darf ich mit einer Gegenfrage antworten?" antwortete die Dame mit freundlichem Ton. "Ich sehe, Sie sind mit zwei großen Koffern unterwegs. Haben Sie eine lange Reise vor?" "Ja, heute endlich kann ich nach vielen Schwierigkeiten meinen lang ersehnten Urlaub antreten. Für 4 Wochen der Erholung muss man schon allerhand einpacken." "Das kann ich mir vorstellen", stimmte die Dame verständnisvoll zu. "Und haben Sie sich auch ausgehend und eingehend mit Ihrem Urlaubsort informiert?" "Ja, selbstverständlich", kam die prompte Antwort. "Ich habe lange überlegt, wohin ich reisen soll und natürlich gründlich in den Unterlagen gelesen." "Und was hat das nun mit der Bibel zu tun?" "Sehen Sie", erläuterte die Dame, "ich bin auch unterwegs, genauso wie Sie. Mein Reiseziel ist der Himmel. Es wäre doch dumm von mir, würde ich mich nicht über diesen Zielort und den Weg dorthin genauestens informieren. Und deshalb lese ich die Bibel. Sie beschreibt mir zuverlässig und klar, wie ich sicher dieses wunderbare Ziel, den Himmel, erreichen kann."
Also, das Ziel der Frau war der Himmel. Nun, was ist der Himmel? In Schleswig-Holstein ist ein kleiner Ort. Ich habe dumm geschaut, als ich als Lkw-Fahrer spätabends da reingefahren bin, denn wir hatten dort einen Kunden zu überliefern. Und da steht sehr groß mit Buchstaben geschrieben, Himmelpforten. Habe ich den Mann gefragt, der uns die Ware abgenommen hat, habt ihr was mit dem Himmel zu tun? "Ach was", sagt er, "wir sind genauso irdisch wie auch die anderen alle." Den Himmel, den die Frau gemeint hat, ist anders. Und zwar, er ist der Wohnsitz Gottes. Der Himmel ist der zukünftige Wohnort. Oder auch der ewige Himmel, oder mit Worten von Jesus Christus, das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Und er ist Ort der Menschen, die die Botschaft Gottes angenommen haben und sich dafür hergegeben haben. Das ist ein Aufenthaltsort erste Klasse. Denn Jesus Christus sagt zu seinen Jüngern, ich gehe hin, euch diese Städte vorzubereiten. Der Himmel ist also ein wirklich existierender Ort. Er ist genauso vorhanden wie Chicago, wie Berlin, wie London, wie Münster, wie Coesfeld. Existierend. Der Himmel ist aber auch ein vollkommener Ort. Und gerade in Offenbarung macht Gott ein bisschen die Jalousien zur Seite und zeigt uns etwas. 21, Vers 4. Er, Gott, wird abwischen alle Tränen aus ihren Augen. Es wird kein Tod mehr geben, kein Leid, keine Klage, keinen Schmerz. Denn alles, was bis jetzt gewesen war, ist vergangen. Und Himmel ist nicht ein neutraler Ort, wo keiner keinen kennt und nur vor sich hin stumpf sitzt. Nein, da dreht sich alles um eine Person, nämlich die wichtigste von allen, Jesus Christus persönlich. Nicht nur, dass er auf uns wartet, er wird auch der Inhalt dieses ganzen Himmels sein. Wiederum Offenbarung 21, aber diesmal Vers 23. Die Stadt bedarf keiner Sonne und keines Mondes, dass sie ihr leuchten, denn der Lichtglanz Gottes umstrahlt sie und Christus selbst ist ihr Licht. Die Eigenschaften des Lichts sind sowas von interessant. Im Weltall scheint das Licht, nur ist es trotzdem völlig düster. Und ich habe das Bild von dem Höhenforscher Baumgartner geschaut, wie er von 25 Kilometer Höhe aus der Stratosphäre runter flog und wollte den Rekord brechen, dass er schneller als der Schall war. Und als er oben losflog, hat man ein schönes Bild gemacht. Sonnenschein, helles Licht. Nur die Frage ist, was ist Licht? Wieso widerspiegelt das Licht? Was hat die Atmosphäre denn für eine Eigenschaft, dass es Licht ist und man das sehen kann und als Licht empfindet? Dass sogar der Mond auch scheint und man das auch als Licht empfindet? Darüber streiten sich noch immer die Wissenschaftler, denn sie wissen nicht, was das Licht zum Licht macht, was wir als Licht empfinden. Aber im Himmel wird das von vornherein klar gesagt, was das Licht ist, nämlich der Herrlichkeit Jesu Christi. Das bedeutet keine wissenschaftliche Untersuchung, das ist schon von vornherein klargestellt. Das Licht, was wir dort als angenehm empfinden, ist Jesus Christus selbst. Zeitrechnung hat dort ein Ende. Die Uhren müssen nicht neu eingestellt oder umgestellt werden. Die braucht man auch nicht mitnehmen. Das ist unnötiger Ballast. Der Himmel ist ein herrlicher Ort, denn dort werden wir Jesus Christus von Angesicht zu Angesicht sehen. Dort werden wir mit ihm reden können. Da können wir das, was wir empfinden und bis dahin im Glauben aufbewahrt haben, endlich mal von der Seele reden zu können und sagen zu können. Dort werden wir aber auch ewig mit ihm zusammen sein. Die Bibel sagt, und er, Gott, wird bei ihnen wohnen. Und sie werden sein Volk sein, und er wird ihr Gott sein. Im Grunde das, was verloren gegangen ist. Wonach sich jeder Mensch unbewusst sehnt, wird in Erfüllung gehen. Unvorstellbar schön wird es sein. Apostel Paulus hatte sogar eine Vision vom Himmel. Und er sagt in 1. Korinther 2, Vers 9, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, Entschuldigung, die ihn lieben. Wir haben dazu nicht die Fähigkeit, nicht die nötige Fähigkeit, das zu erfassen. Aber das heißt noch lange nicht, dass es nicht gibt. Eine kleine Geschichte. Ich habe gerade Waldemar seine Töchter hier gesehen, wie sie gern an den Vater sich kuscheln und unbedingt den Kontakt zu ihm suchen. Ein kleines Mädchen ging mit ihrem Vater auch mal einen kurzen Weg spazieren. Und der Vater guckt sie immer wieder an. Der hat den Mund und die Augen aufgerissen und schaute unentwegt an den strahlend scheinenden Himmel. Da fragte sie, sag mal, was schaust du da? Worüber denkst du, wenn du da ständig in den Himmel, da an den Sternen anschaust? Dann sagte sie, weißt du, Papa, wenn der Himmel schon so schön von dieser Seite aussieht, wie schöner wird er denn von der anderen Seite aussehen? Auf diese Idee können tatsächlich nur Kinder kommen. Aber etwas Wahres ist darin. Wie wird das von anderer Seite aussehen? Wir befinden uns heute noch immer auf dem Weg dahin. Das machen leider nicht alle Menschen. Viele machen sich deswegen lustig. Sie sagen, das sei etwas Selbstausgedachtes. Andere meinen, der einzige Himmel, der der Mensch erleben kann, ist der Himmel auf Erden. Also seh zu, dass du den so angenehm wie möglich machst. Es hängt von dir ab. Ein alter Schlager, zu meiner Zeit war das in den 80er Jahren öfters mal gesungen. Wir kommen alle in den Himmel. Heute wird er nicht mehr gespielt. Stimmt das überhaupt? Die Frage ist, von welchem Himmel ist hier die Rede? Der Himmel, von dem Jesus Christus gekommen ist, und den er bereitet hat, denen, die an ihn glauben, sagt Jesus Christus in seiner Bergpredigt sehr deutlich. Nee. Nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, werden in das Reich der Himmel kommen, sondern nur die, die den Willen meines Vaters tun. Grundsätzlich sei gesagt, jeder Mensch, das Leben jedes Menschen basiert auf zwei Welten. Das Diesseitige und das Jenseitige. Ob man einem das bewusst ist oder nicht. Ob man das hören will oder nicht. Unsere Lebensreise hier auf Erden beginnt mit unserer Geburt und endet normalerweise irgendwann mit dem Tod. Die Menschen, die ihr Leben Jesus Christus anvertraut haben, wissen, wohin ihre Reise nach dem Tod geht. Die anderen wissen nicht. Von einigen großen Männern der Welt wissen wir, dass sie mit großen Ängsten, Schuldgefühle diesem unaufhaltsamen Ereignis entgegengingen. Sie hatten sich auf das, was kommt, nicht vorbereitet. In unserem bekannten Kreis kennen wir eine ältere Dame, die Renate jahrelang begleitet hat. Ihr Mann war schon verstorben und sie lebte als Witwe alleine und sie sprach offen über ihre Sehnsüchte. Wenn wir da angerufen hatten, sprach sie Schwäbisch, hat gesagt: Johann, ich möchte heim. Ich möchte heim zu meinem Gerhard, zu ihrem Mann. Ich möchte heim zu meinem Herrn Jesus. Aber das dauerte. Sie lebte noch. Und eines Tages, als wir angerufen hatten, sagt sie: Du, ich bin bettlägerig, ich kann nicht mehr aufstehen. Daraufhin haben wir versucht, mit den Töchtern Kontakt aufzunehmen und sie haben uns eine interessante Geschichte erzählt. Stehen die drei Töchter um das Bett der Mutter und man wusste nicht, ist sie schon tot, ist sie noch nicht tot, ganz faul, zusammengefaltet. Und sagt eine Tochter zur anderen: Wo unsere Mutter jetzt wohl ist. Dann sagt sie auch einmal mit klarer Stimme, Augen konnte sie nicht aufmachen, aber mit dem Mund konnte sie noch reden: Ich bin unterwegs nach Hause. Aber ganz bewusst machte sie diese Reise. Wir wissen, dass das Reiseziel Himmel unser Ziel ist. Und das Schönste kommt noch. So, wenn wir schon das Zielort wissen, müssen wir uns auch vorbereiten darauf. Was müssen wir für diese Wegstrecke beachten? Das Erste. Wichtig für uns, wir sind nicht allein. Es gibt noch andere Menschen, die mit uns zusammen diesen Weg gehen. Und die treffen sich hier in der Gemeinde. Die treffen sich hier im Gottesdienst. Die beten hier gemeinsam Gott an und sie bereiten sich gemeinsam auch vor. Die tragen auch gemeinsam die Tiefen, die Höhen, Freude, Schwierigkeiten. Man trägt gemeinsam. Und der Herr ist mitten unter ihnen. Zweitens, was dabei wichtig ist, wir sind tatsächlich hier Flüchtlinge, weil es nicht unser Zuhause ist, auch wenn wir hier in Coesfeld geboren sind. Es ist nicht unser ewiges Zuhause. Wir bleiben nicht hier. Unser Wohnsitz ist im Himmel. Die Aufnahmezahl ist begrenzt. Die Bibel sagt sehr deutlich, wenn die Zahl voll ist, ist Schluss. Nur, wir kennen die Zahl nicht. Und wir sind nicht dazu mit eingeladen, darüber zu diskutieren. Hebräer Kapitel 11 sagt: Wir sehen nur, nun aber sehnen sie sich nach einer besseren Welt bei Gott, denn die Stadt, in der sie zu Hause sein werden, ist bereits von ihm errichtet. Und da wollen wir auch hin. Der nächste wichtige Punkt ist bei der Vorbereitung, was nehmen wir mit? Ich habe den Koffer gepackt. Ich verrate nicht, was alles da drin ist. Aber die Bibel sagt an der Stelle in Matthäus 6, sammelt euch einen Besitz bei Gott, wo ihn weder Motten noch Wurmfraß zerstört. Wenn für jeden von uns die Erdenzeit abgelaufen ist und wir vor den Toren Himmels stehen, wissen wir nicht, wann das für einen oder anderen ist. Das ist Geheimnis Gottes. Apostelgeschichte 1, Vers 7, sagt Jesus Christus seinen Jüngern: Es ist nicht eure Sache, Gottes Pläne zu kennen und Zeit oder Stunde zu wissen, die Gott bestimmt hat und für sich behält. Aber stell dir vor, es ist nun soweit. Du stehst vor den Toren des Himmels. Was wissen wir von der Bibel her? Was ist wichtig, wenn man vor den Toren steht? Einmal. Wenn man da schon steht, braucht man eine gültige Identifikationskarte. Nämlich Namensschild, Chip, irgendwas. Denn es gibt dort sonst keinen Einlass. Früher, wo noch keine Computer waren, dann sprach man von Büchern, in denen der Name eingetragen war. Und die Frage war: Ist dein Name eingetragen? Ist dein Name aber auch richtig? Ist es auch so, wie du dich hergibst oder nicht? Für die Echtheit sind die Engel zuständig. Die wissen genau, mit wem sie zu tun haben. Für die Eintragung ist Jesus Christus zuständig. Martin Luther hat einen fürchterlichen Traum gehabt. Denn in dem Traum war der Teufel zu ihm getreten, hat eine große Liste gehabt und hat alle seine Untaten aufgeschrieben. Und kurioserweise, er kannte sie tatsächlich alle. Das war nicht aus der Luft gegriffen, sondern die waren Tatsachen. Und er schrieb und er schrieb und er schrieb und ihm blieb tatsächlich die Luft weg. Er vergaß zu atmen, bis auf einmal in seiner Verzweiflung er geschrien hat: Herr Jesus, hilf mir! Und er sah, wie eine rote Tintenfass umgekippt wurde auf dieses Blatt Papier und er fraß alle Buchstaben auf. Und er verstand, was es heißt, Vergebung zu bekommen. Er verstand, was es heißt, befreit zu werden von persönlicher Schuld vor Gott. Und er verstand, um was es geht, was es um Glaube geht. Wozu Jesus Christus eigentlich sein Leben geopfert hat. Das Endergebnis ist Reformation. Er hat es nicht für sich behalten, diese Erfahrung hat sie weitergegeben. Wir lesen in Römer Kapitel 9, Kapitel 10, Vers 9, wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und mit deinem Herzen glaubst, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. In unseren Gemeinden predigen wir und leben auch so, dass der Mensch sich Gott hingeben soll. Das heißt, man kann vor ihm nichts bringen, womit wir irgendwas verdienen können. Das Einzige, was wir bekommen können, sich selbst tatsächlich hingeben. Seine Unfähigkeit, vor ihm zu bestehen, bekennen, zugeben. Seine Sündhaftigkeit bekennen und vor allen Dingen sein Geschenk der Vergebung annehmen. In Computersprache heißt das: Du musst dein Chip bei Gott einlösen und er muss deine alle Vergangenheit löschen. Und er tut's auch. mit einem Knopfdruck, als ob nichts gewesen wäre. Und wenn du vor den Toren des Himmels stehst und man deinen Namen einträgt, dann steht sofort, ja, du bist registriert. Du darfst rein. Was kann man noch mitbringen, wenn man vor den Toren steht? Es kann kein Gepäck, ganz gleiche welche Art, mitgenommen werden. 1. Timotheus 6 sagt, denn wir haben nichts in die Welt gebracht und es ist sicher, dass wir auch nichts aus ihr mitnehmen werden. Mit anderen Worten, ich habe diesen Koffer umsonst gepackt und umsonst geschleppt. Ich könnte ihn genauso auch zu Hause lassen. Aber ich habe den extra mitgenommen, um zu zeigen, dass man auch verkehrte Dinge tun kann. Was werden wir anziehen? Passt dieser Anzug dazu? Für jeden Ankommenden wird eine komplette und angemessene Garderobe bereitgestellt. Jesaja 61. Er hat mich angezogen mit Kleider des Heils und mit dem Mantel der Gerechtigkeit gekleidet. Es gibt viele Dinge, die wir in diesem Leben nicht wissen. Aber der Tag wird kommen, an dem unser Wissen vervollständigt wird. 1. Korinther 13 sagt, denn wir sehen jetzt mitten einen Spiegel, undeutlich. Dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich nur stückweise, dann aber werde ich erkennen, wie ich erkannt worden bin. Und es gibt viele Menschen, die sich über diesen Himmel und über ihre Vorbereitung dahin Gedanken gemacht haben. Und etliche haben sogar in der Zeitschrift ihre Gedanken aufgeschrieben. Ich lese mal was Interessantes vor. Endlich angekommen. Nach den ersten 5 Minuten im Himmel sehe ich alles aus einer neuen Perspektive. Plötzlich sind die Dinge, die ich für wichtig hielt, total nebensächlich. Zum Beispiel, was muss ich für morgen vorbereiten? Habe ich schon den Kaffee angestellt? Wichtig, mein Arbeitsplatz. Wie kann ich den behalten? Oder, Mensch, da habe ich wieder Fehler gemacht und habe keine Chance, den wieder gut zu machen. Alles unwichtig. Kann man vergessen. In den ersten 5 Minuten fällt es ein Stein vom Herzen. Diese Sachen sind mir überhaupt nicht mehr relevant. Nach den ersten 5 Minuten im Himmel bin ich überwältigt von den Wahrheiten, von denen ich wohl wusste, die aber nie so verstanden habe. Die Realität sieht auf einmal ganz anders aus. In den ersten 5 Minuten im Himmel begreife ich den Unterschied zwischen persönlichem Besitz, den ich mein eigen genannt habe und für mich auch behalten habe, und zwischen dem, den ich für den Segen für andere gegeben habe. Auf einmal geht einem die Augen auf. Nach den ersten 5 Minuten im Himmel merke ich, dass ich die Zeit nicht zurückholen kann, die ich verplempert habe, statt sie zu Ehre meines Herrn einzusetzen, habe einfach nur gesagt, jetzt lasst mich mal in Ruhe für mich alleine. Nach den ersten 5 Minuten im Himmel sehe ich erstaunt, wie ziellos und orientierungslos mein irdisches Leben oft gewesen ist. Im Angesicht des Heiligen Gottes wird das irdische Leben in einer völlig anderen Perspektive gesehen werden. Fassen wir zusammen. Der Himmel und die Hölle gibt es wirklich. Von der Ewigkeit trennt uns eigentlich nur ein Atemzug. Wann es der letzte ist, wissen wir nicht. Denn in 2. Korinther lesen wir, das Sichtbare vergeht, aber das Unsichtbare bleibt ewig. Und jetzt zu uns. Sind wir sicher, dass wir auf dem Weg zum Himmel sind? Wenn wir nicht sicher sind, sollten wir das auch schnell wie möglich, diese Sicherheit klarstellen. Ja, ich bin. Und alles dazu Nötige veranlassen. Zweitens, wenn ich schon unterwegs bin, wie gut bereite ich mich darauf vor? Habe ich schon die Koffer gepackt? Ist alles Nötige schon drin? Wenn was falsch da drin ist oder unnötig, schnell Ballast rauswerfen, mit den richtigen Dingen wieder neu packen. Du und dich, wir werden erwartet. Der Herr steht schon. Und er sagt, jetzt ist die Zeit der Gnade, wo man diese Vorbereitung machen kann. Und machen sollte. Der Herr segne uns. Amen.